Ja, Sonntag, Rogate, betet. Was ist denn Beten? Wir sprechen mit Gott, das ist Beten. Wenn wir es richtig tun, dann ist das auch das Gebet, das Gott von uns erwartet. Wie ein Vater, der erwartet, dass seine Kinder mit ihm reden. Und ich habe das hier schon ein paar Mal gesagt, ich sage es aber immer wieder gern, als ich noch jung war, in Oranienburg zum Gottesdienst gegangen bin, gab es da den Leiter der Sonntagsschule, hieß es damals noch. Und der sagte, heutzutage ist es so Mode geworden, dass man immer sagt, ein Satz und das reicht für Gott. Nee, sagt er, wenn ich zu Hause sitze, ich habe 7 Kinder, hat er gehabt, ja, 7 Kinder und jeder wird zu mir bloß sagen, Papa Kartoffeln, Papa Butter, Papa Gabel, damit wäre ich nicht zufrieden. Ich möchte schon, dass die mich vernünftig ansprechen und mit mir richtig reden und nicht bloß so einen Satz an den Kopf werfen und dann bin ich erledigt. Und es ist schon ganz gut, wenn man in einer Gebetsgemeinschaft ist und wirklich dann auch kurz sich fasst und jeder auf den anderen hört. Dass ich dann einen Satz an den anderen reihe, dann ist das auch gut. Aber wenn 20 Mal derselbe Satz gesagt wird, dann ist das auch wieder nicht gut. Also Gespräch und Reden mit Gott hat schon etwas Besonderes, aber auch für uns Menschen etwas Verpflichtendes. Wir haben gehört, Anbetung, Flehen, Fürbitte im Gebet. Dinge, die es gibt, wie wir Gott anzubeten haben oder mit ihm zu reden haben. Ich habe mal mir die Mühe gemacht und mal gezählt und herausgesucht, wie oft im Alten Testament von der Anbetung Gottes geschrieben steht. Das waren weit über 70 Mal. Dann steht aber auch von einer anderen Anbetung, du sollst nicht anbeten. Nicht anbeten die Götter, die anderen Völker. Du sollst nicht anbeten irgendeinen Menschen. Das bezieht sich dann schon wieder auf das Neue Testament. Da gibt es 2 Beispiele. Da kommt einmal Petrus ins Haus des Cornelius. Und als Cornelius ihn begrüßt, fällt er vor ihm nieder und will ihn anbeten. Und Petrus sagt, also bitteschön, das geht nicht, stehe auf. Ich bin auch nur ein Mensch von Gott gesandt. Mir gebührt es nicht, dass du anbetest. Und ein andermal, Paulus und Barnabas, jetzt sind die Götter zu uns gekommen in Ikonien. Und sie wollen diesen beiden Opfer bringen. Und Paulus und Barnabas, die springen unter das Volk und dass sie ja nicht mehr offen dastehen und sagen, wir sind doch auch nur Menschen. Und so schnell kann es passieren, bei Paulus und Barnabas, genau wie es bei Jesus passiert ist. Hosianna, gelobt sei der da kommt. Kreuzige ihn. Dass Paulus und Barnabas die Anbetung verweigern, dann sind es keine Götter mehr, dann sind es Menschen. Und dann braucht man sie auch nicht mehr. Und sie erleben auch dort große Verfolgung. So schnell kann es passieren, dass man in der verkehrten Richtung anbietet und wenn man sich das dann nicht gefallen lässt, dann kann es auch passieren, dass man abgelehnt wird. Wie kann man denn Gott anbeten? Da gibt es einen Begriff im Alten Testament oder überhaupt in der Bibel. Sie schrien zu Gott. Einfach, kann man Gott anschreien? Ist das nicht unerhört, Gott einfach anzuschreien? Ich denke mal, aus der Not heraus kann man ihn schon auch mal anschreien. Der Blinde da am Weg hat sich von Menschen nicht abbringen lassen. Er schrie, weil er meinte, sonst könnte Jesus ihn nicht hören. Darum schrie er, um alles andere zu übertönen. Und manchmal habe ich für mich so das Empfinden, ist es auch gut, dass wir einfach schreien müssen, dass ich einfach schreien muss, weil so viel auf mich einstürmt und ich einfach befürchte für mich, ich kann mich jetzt nicht sammeln. Ich muss jetzt einfach mal meiner Seele Luft machen, muss aus mir herauskommen, muss aus mir heraus schreien lassen. Nicht, weil Gott mich sonst nicht hören könnte. Gott versteht auch meine Gedanken. Das steht so in der Schrift und das glaube ich auch. Aber es ist manchmal wirklich notwendig, dass wir laut werden, auch im Gebet, um all das, was uns ablenken will, wirklich zu übertönen. Wenn ich allein bin in meiner Kammer, bete ich oft ganz still für mich, weil ich weiß, dass Gott meine Gedanken hört. Aber das sind auch Situationen, wo ich es erlebe, gerade im stillen Gebet, dass dann ganz schnell andere Gedanken dazwischen sind. Dann denkt man an dies, dann denkt man an jenes und plötzlich ist man nicht mehr bei der Sache. Also mir geht es jedenfalls so. Wenn ich das so sage, dann spreche ich immer auch von mir. Dann ist man nicht mehr bei der Sache und plötzlich merkt man auch, die Verbindung ist gar nicht mehr da. Und darum ist es gut, dass wir dann in solchen, und das tue ich dann auch in solchen Situationen, plötzlich anfange laut zu reden. Nicht gleich zu rufen, aber erst einmal nur zu reden. Und es hilft mir persönlich dann, auch wirklich all die Dinge, die jetzt auf mich einstürmen wollen, abzulegen. Und ich spüre dann auch, dass es wieder in eine gute Verbindung zum Vater geht. Rufen. Dazu sind wir aufgefordert. Ganz besonders in den Psalmen. Also die Psalmen, die sind ja voll von dem Angebot Gottes, dass Gott uns sagt, rufe mich. Oder andere Menschen sagen dann, rufe Gott an. So die Psalmdichter. Eine ganz bekannte Stelle ist ja natürlich 50,15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Gott sagt uns, wir dürfen ihn anrufen. Wir müssen nicht nur flüstern, ach, dass uns ja keiner hört. Nein, wir dürfen laut rufen. Das hat schon wieder etwas anderes wie Schreien zu tun. Aber Gott verheißt es uns, dass wir ihn anrufen in der Not. Und dann hört er uns. Und er hilft uns aus unserer ganz persönlichen Not heraus. Problem ist, erkenne ich überhaupt meine Not? Spüre ich überhaupt, dass ich in Not bin? Oder ist es mir egal, wie ich so dahin lebe? Ich hoffe mal, keinem auf die Füße zu treten, aber ich kenne Menschen, die täglich ihren Alkohol brauchen und nicht wenig, sondern viel. Aber wir haben keine Besüchte. Nein, wir sind frei. Habt damit überhaupt keine Not. Wenn ich die Not nicht erkenne, kann ich mir auch nicht helfen lassen. Wenn ich die Not erkenne und weiß, dass ich eine Not habe, dann kann ich mir auch helfen lassen. Dann kann ich auch mit dieser Not zum Vater kommen, zu Gott kommen. kann ihm diese Not sagen. Aber wenn ich immer ohne Nöte bin, wenn ich frei von allen Sorgen bin, weil mir das alles so egal ist, habe ich auch gar keine Veranlassung, Gott zu bitten, mir aus der Not zu helfen. Aber wo ich das wirklich tue und wo ich meine Not, egal in welcher Art, wo ich meine Not vor Gott bringe, habe ich die Verheißung von Gott selbst, dass er hört und rettet. Und damit ist der Vers aber nicht zu Ende. Und du sollst mich preisen. Das heißt, für erfahrene Hilfe muss ich auch dankbar sein. Und das nicht nur einmal sagen, ja, lieber Vater, es war ja gut so, jetzt ist schon alles in Ordnung. Wenn es heißt, du sollst mich preisen, dann muss das auch laut gesagt werden, auch vor anderen Menschen bezeugt werden. Gott hat mir geholfen, er hat mich gerettet, er hat geholfen. Das war so einmal ganz kurz Hinführung zu unserem Text. Ich darf auch nicht allzu lange machen. Kolosser 4, 2 bis 6. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können. Um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Seid beharrlich im Gebet. Das ist eine Form, an anderer Stelle seid ständig im Gebet, haltet an am Gebet. Also es geht darum, dass unser Leben auch ein Leben ist, wo das Gebet eine gute, ja, ich würde mal sagen, Angewohnheit, eine gute Verbindung, eine gute Möglichkeit ist, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Mir hat mal jemand gesagt, wer keine geregelten Gebetszeiten hat, hat auch keine ungeregelten. Und das ist wahr. Ich habe nämlich auch solche Situationen in meinem Leben durch, wo ich gemeint habe, ach naja, ist nicht so wichtig, wenn ich dann hier und da mal bete und dann reicht das schon. Gott weiß ja alles. Er kennt ja alles. Aber es ist nicht gut, für mich nicht gut, wenn ich die Verbindung mit Gott abreißen lasse. Und darum ist es gut, auch wirklich sich an bestimmte Zeiten zu gewöhnen, um mit Gott ins Gespräch zu kommen, um mit ihm zu reden. Das kann einmal früh sein, das kann abends sein, das kann am Nachmittag sein, je nachdem, wie die Situation ist, wie es sich eingepegelt hat. Und natürlich bin ich dann nicht an die Zeit gebunden und sage, nur dann darf ich morgens, wenn ich meine Andacht habe, dann ist alles getan für den Tag. Ich habe auch die Möglichkeit, mitten am Tage bei der Arbeit oder überall, wo es ist, mit Gott in Verbindung zu treten. Aber wichtig sind die festen Gebetszeiten. Regelmäßige Gebetszeiten, wo ich mir selber auflege, jetzt gehe ich ganz persönlich mit meinem Gott ins Gespräch. Seid beharrlich im Gebet. Betet ohne Unterlass. Da kann ich mich auch aus meiner Jugend daran erinnern, wir waren mal dann in Halle zum ersten Bundesjugendtag der DDR. Und dann hatten wir da waren so mehrere Gruppen und ich weiß auch nicht, wie ich in die Gruppe gekommen bin. Jedenfalls da, wo ich war in der Gruppe, war das alles nicht so wichtig. Beten ist nicht wichtig und die Engel sind nicht wichtig und wie wir beten ist nicht wichtig. Und wenn uns mal was einfällt, könnten wir ja mal beten. Gott ist ja immer da. Nein, das ist es eben nicht. Zwar, Gott ist immer da, daran gibt es keinen Zweifel. Aber ich persönlich muss auch schon die Verbindung zu diesem Gott suchen. seid beharrlich im Gebet. Und wacht in ihm mit Danksagung. Wir haben es gehört und wir üben es und geben uns auch Mühe, immer wieder zu erkennen, was in unserem Leben geschenkt ist, was wir nicht verdient haben. Das ist zuerst einmal das Gnadenangebot unseres Herrn. Ich habe es nicht verdient und wer meint, es verdient zu haben, weil ich ja so gut bin, muss Gott mir ja gnädig sein. Ich kann Gott verpflichten. Wer das meint, ja, dem möchte ich jetzt sagen, das ist ein Irrtum. Wir sind allzumal Sünder mangelndes Ruhmes, ich auch. Und darum ist es Geschenk, es ist Gnadengabe, dass Gott uns gnädig ist. Und das ist der erste Grund und der wichtigste Grund, Gott dankbar zu sein. Über all dem anderen, was in unserem Leben geschenkt ist. Ob es die körperliche Kraft ist, die Gesundheit ist, die Nahrung, der Frieden, den wir in unserem Land haben. Es gibt so viele Dinge, wenn wir uns nur umschauen in dieser Welt, in der Natur, sehen wir überall Dinge, die uns erfreuen, die unser Herz erfreuen, wofür wir dankbar sein können. Seid dankbar, ja, und damit wachet in Danksagung, nicht müde werden. Jesus ging es einmal nicht um das Danksagen, sondern um das Mitbeten. Betet, steht mir zur Seite mit eurem Gebet. Und als Jesus wiederkommt zu seinen Jüngern, findet er sie schlafend. Müde. Geht nicht. Der Tag war so anstrengend. Wir haben so viel erlebt. Bin einfach zu müde. Und das muss ich mir gar nicht einreden. Das ist einfach so. Und ich glaube nicht, dass die Jünger in Gethsemane sich mutwillig hingelegt haben und gesagt haben, jetzt schlafen wir, lasst ihn mal da beten. Glaube ich nicht, dass die das so gehabt haben. Ich glaube schon, dass sie einfach körperlich überanstrengt waren und dass sie einfach müde waren. Aber diese Müdigkeit gilt es zu überwinden. Und vor allen Dingen die geistige Müdigkeit, die Gleichgültigkeit. Ach, ist doch egal. Nein, es ist eben nicht egal. Wachet mit Danksagung. Und dann ruft Paulus auf zur Fürbitte. Warum Fürbitte? Gott weiß doch alles. Ist doch genug, wenn wir ihm Dank sagen. Ist doch genug, wenn wir ihn loben. Ist doch genug, wenn wir ihm sagen, du bist unser lieber Vater. Nein. Paulus spricht hier die Gemeinde ganz bewusst an, um die Fürbitte, betet für uns. Und das ist ganz wichtig, dass wir auch füreinander im Gebet einstehen. Und ich habe es selbst erlebt und auch schon immer wieder mal als Zeugnis gehört, wenn Menschen es erlebt haben durch die Fürbitte, dass sie gestärkt, getröstet wurden. Wir danken für die Fürbitte. Ich habe schon das auch gesagt und ich habe es auch schon gehört, dass Menschen sich wirklich bedankt haben, weil sie gespürt haben, dass jemand da ist, der für sie betet und Gott sich auf dieses Gebet hin offenbart. Ja, Fürbitte ist eine ganz wichtige Angelegenheit des Gebetes. Nun sagt Paulus ja nicht, betet für mich, betet für uns, dass ich jetzt hier aus dem Gefängnis rauskomme. betet dafür, dass ich endlich wieder durch die Welt reisen kann und das Evangelium verkünden kann. Darum geht es Paulus hier nicht. Betet auch nicht die Gemeinde oder bittet nicht die Gemeinde, betet für uns und für uns um körperliche Kraft. Was erbittet Paulus von der Gemeinde? Dass Gott uns eine Tür auftun möchte. Eine Tür auftun möchte, um das Evangelium zu sagen. Ach, der alte Paulus, 2000 Jahre alt, das ist doch heute nicht mehr modern. Wir brauchen Konferenzen, wir brauchen Beratung, wir müssen uns vereinen, wo wir uns Gedanken machen, wie wir unser Evangelium verkünden. Wir müssen eine Tür aufmachen, um zu den Menschen zu kommen. Wir sind heute alle so aktiv und müssen alles selber in die Hand nehmen und meinen, wir könnten Gott dann auch zwingen, zu unseren Wegen, zu unserem Wollen Ja zu sagen. Nein, Paulus sagt, Gott möge eine offene Tür schenken. Und wenn unsere Konferenzen, auf denen es immer wieder darum geht, wie können wir Menschen erreichen, wenn es da Gebetsgemeinschaften geben würde, über Stunden, die nur darum beten, dass Gott offene Türen schenkt, dann würde das Sinn machen. Aber alles menschliche Denken, Wollen bringt nichts. Gott möchte uns Türen öffnen. Ich habe es jetzt nicht genau gegenwärtig, welche Gemeinde sagt, Jesus, Johannes, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Jesus, Gott ist es, der die offene Tür schenkt. Und dann haben wir natürlich auch durch diese offene Tür zu gehen. Wenn uns eine Tür aufgetan wird und ich sage, ach lieber Gott, ich habe doch ganz andere Gedanken. Da schick du mal einen anderen, diese Tür, die will ich nicht. Ich suche mir eine andere Tür, vielleicht einen Notausgang. Wenn Gott uns eine Tür auftut, dann haben wir auch die Pflicht und Schuldigkeit, durch diese Tür zu gehen und dem Auftrag Gottes Folge zu leisten. Betet für die offene Tür, dass wir das Geheimnis Christi sagen können. Christus in seiner ganzen Person, in seinem ganzen Sein, ist ein Geheimnis. Angefangen, dass er, der lebendige Gott, Mensch wurde, ist schon ein Geheimnis, das wir nicht verstehen können. Das wir im Glauben erfassen und annehmen, weil er sich in unserem Leben als der bezeugt, als der Gott, der er ist. Aber erfassen, für mich bleibt es immer wieder ein Geheimnis, wie Gott Mensch wurde. Es ist ein Geheimnis, dass da dieser Jesus Christus am Kreuz stirbt, sein Blut vergießt und Gott sagt, mit diesem vergossenen Blut, mit dem dahingegebenen Leben, ist die Sühne für die Sünde der gesamten Welt getan. Naja, wenn einer so da ist, der so mal ein bisschen eine Notlüge anwendet und mal hier so ein bisschen unehrlich ist oder mal da ein verkehrtes Versprechen abgibt, das ist ja alles noch gut, dafür kann ja Jesus ruhig sterben. Und das kann man ja dann auch annehmen. Aber es ist für mich ein Geheimnis, wenn es heißt, die Sünde der ganzen Welt, dann sind eben die Sünden auch solcher Männer wie Mao Zedong, Stalin, Hitler und was so alles an Ungerechtigkeit und Gewalt in dieser Welt geschieht, Dafür hat Jesus bezahlt. Dafür reicht das Blut Jesu aus. Aber es wird eben nicht so, jetzt habe ich dir vergeben. Nein, ich muss mich zu meiner Schuld bekennen, das haben wir auch noch vor gar nicht langer Zeit mal in der Bibelstunde gehabt. Ich muss mich vor Gott beugen und wenn ich meine Schuld bekenne, dann ist er treu und gerecht und vergibt. Und ich habe manchen Bericht auch gelesen, wie Mörder im Gefängnis zum Glauben gekommen sind, die Gnade Jesu erlebt haben und frei geworden sind. Vergebung ist für alle da, aber sie wird keinen aufgezwungen. Das Blut Jesu wird nicht gießkannenmäßig über die Völker ausgegossen. Das Blut Jesu ist für uns da und reinigt uns von unserer Schuld. Und das ist für mich ein Geheimnis. Da ist vor 2000 Jahren dieser Jesus gestorben und seine Kraft, sein Blut, sein Opfer ist ausreichend, dass meine Schuld vergeben ist. Ist das normal? Überlegen wir mal, wenn wir als Mitmenschen so miteinander umgehen. Ist das normal, so das Vergeben? Für mich ist das ein Geheimnis, dass Gott so großzügig ist und Jesus Christus meine Schuld bezahlt hat. Wir beten nicht darum, aus den Fesseln zu kommen, sondern damit ich es offenbar werden kann oder offenbar machen kann, sagt Paulus, auch im Gefängnis, in Ketten gelegen oder an einen Soldaten gebunden, wie auch immer, geht ihm darum, in welcher Situation er auch ist, Gottes Wort zu sagen, das Geheimnis Jesu Christi den Menschen nahezubringen, auf dass sie in Jesus Christus Vergebung der Sünden haben. Das war so wunderbar am 1. Mai jetzt bei der Glaubenskonferenz. Es ging immer wieder darum, wir haben den Menschen Jesus zu sagen. Nicht irgendwelche Dinge, nicht irgendwelche Geschichten erzählen aus der Bibel. Es geht darum, ihnen Jesus nahezubringen. Jesus als den Retter. Und das ist unsere Aufgabe. Ich habe es nicht gezählt, aber ich weiß nicht, wie oft das gesagt wurde, dass Jesus der ist, der verkündigt werden muss. Ja, und wenn wir dann Mahl feiern, dann kommen wir ja automatisch auch wieder dahin, dass wir daran denken, was Jesus getan hat, sein Blut für uns vergossen, sein Leib für uns dahingegeben, um meinet, um unsertwillen, um die Schuld zu sühnen. Ihm sei Ehre. Amen.